Hallo. Haben Sie etwas gegen Hochmut? Also, ich habe ja gar keine. Es geht ja mehr um meinen Nachbarn. Der ist ein unglaublicher Angeber und ein Selbstdarsteller. Und er prahlt immer, wie toll und schön und reich er ist. Er ist mit Überheblichkeit echt nicht mehr zu übertreffen.
Also, wenn man Bescheid hat, trotzdem gut helfen. Aber die kann ich natürlich nur gegen das Rezept rausgeben. Und ich fürchte, Ihr Nachbar kommt nicht auf den Gedanken, dass er so etwas braucht. Dann müsste wohl erst etwas geschehen, was wohl jemand vereinigt hat.
Wie meinen Sie das?
Naja, wie das bekannte Sprichwort. Hochmut kommt vor dem Fall.
Ich verstehe, meinen Sie. Ja, aber sowas wünscht man doch keinem. Also, muss denn wirklich erst was geschehen, damit dem Größenwahn ein Ende gesetzt wird?
Ich denke schon. Das heißt, das zeigt ja auch die Geschichte von der Titanic. Alles ist machbar, haben die Menschen damals gedacht. Nichts kann diesen gigantischen Schiff in Gefahr bringen. Und dann sondern sich in ein Eisberg und das Schiff ist gesunken.
Ja, das ist schlimm. Aber erst nach dem Schiffbruch hat Umdenken eingesetzt.
Ich muss beim Thema Hochmut auch immer an die Politiker denken, die großspurig und machtbesessen ihre eigenen Interessen durchbringen wollen. Denen würde ich allen gerne mal meine Demokratiepflicht abbrechen.
Und das erinnert mich jetzt an meinen Chef. Also, der hielt sich echt für unersetzlich. Ein echter Workaholic und Stinkstiefel. Und der konnte echt keine Aufgaben abgeben. Der musste immer alles kontrollieren. Der hatte so ein ohne Mietlöffel nix Motto.
Der hätte wohl eine Vollwehrkur mit Sozialbasis geworden können.
Ja, entschuldige mich, aber ich konnte einfach nicht weghören. Es ist ja wirklich auch ein wichtiges Thema, das Sie hier ansprechen. Aber dieses Strickmuster aus Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit, die gibt es doch auch eine Nummer kleiner. Vielleicht sogar in unserem eigenen Leben. Ich denke, wir sollten zuerst einmal vor der eigenen Haustüre kehren, anstatt hochmütig über die anderen Hochmütigen sich zu erheben. Also, wenn ich zugebe, ich brauche alles von dem, was hier steht. Die Bescheidenheitstropfen, auch die Demokratiepillen und wenn es schon gar nicht im Angebot ist, auch die Sozialbranchees. Vielen Dank euch.
Habt ihr auch schon mal so die ersten Anzeichen von Hochmut bei euch entdeckt? Dann seid ihr heute genau richtig. Aber was neben Bescheidenheitstropfen, Demokratiepillen und Sozialbranchees immer hilft, das ist auch ein Blick in die Bibel. Denn dort wird uns Menschen von unserem Schöpfer immer wieder auch ein Spiegel vorgehalten und zur Selbstreflexion eingeladen. Nicht nur heute bei unserem ersten Thema, zur neuen Themenreihe. Da seht die Themen auf dem Gottesdienstzettel, nehmt es gerne mit. Wir werden uns in den kommenden Wochen gleich mit 5 der 7 großen Laster der Menschheit beschäftigen. Und wir beginnen heute mit dem Hochmut. Wir sind gespannt, was uns Tom später aus der Bibel hierzu zu sagen hat. Denn es geht heute nicht um den Nachbarn oder die anderen, sondern um uns persönlich. Gott will heute zu uns reden. Aber erst wollen wir miteinander singen und Gott loben.
Ja, ihr strahlt alle so schön in der Sonne. Wenn es dann zu warm wird, dann müsst ihr mit eurem Stuhl halt doch ein bisschen in Schatten gehen. Oder eure Jacke ausziehen. Hochmut kommt vor dem Fall. In der katholischen Kirche werden besonders schwerwiegende Arten der Sünde oft auch als die Todsünden bezeichnet. Habt ihr das nicht schon mal gehört? Todsünden, durch welche der Mensch die Gemeinschaft mit Gott bewusst und willentlich verlässt. Wenn die Bibel studieren oder studierte Theologen wie den Paulus fragen, die sagen uns, es gibt eigentlich keine Unterscheidung von große und kleine Sünden. Der Paulus sagt im Römerbrief, Kapitel 6, der Sünde Sold ist der Tod. Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jede Sünde, ob klein oder groß, sie trennt uns von Gott. Jede Sünde braucht daher auch Vergebung. Und jede Sünde führt ohne Vergebung zu dem geistlichen und später auch zum ewigen Tod. Doch ich muss die Sünde erstmal in meinem Leben erkennen und sie zugeben und sie vor Gott bringen und vor ihm ja um Vergebung bitten. Dann kann ich sie auch durch unseren Herrn Jesus Christus empfangen. Wenn wir also heute und in den nächsten 4 Gottesdienste hier 5 der 7 großen Laster der Menschheit anschauen, dann nicht, um mit dem Zeigefinger auf andere zu zeigen, sondern selber nachzudenken und selber zu entdecken, wo ich denn gerade meine Laster habe. Und ja, diese Laster wir von Jesus auch abnehmen lassen. Wir beginnen heute mit dem Hochmut. Auf der Karikatur, mit der wir zu diesem Gottesdienst eingeladen haben und der auf dem Liedblatt vorne drauf ist, da sehen wir so einen Hochmütigen abgebildet. Die Nase weit nach oben, doch sein Fall steht kurz bevor. Das Wort Hochmut wird ja heute kaum mehr gebraucht. Heute sagen wir vielleicht Ausdrücke wie Überheblichkeit oder Arroganz, um Leute zu beschreiben, die auf andere herabsehen und sich für was Besseres halten. Es war schon einige Jahre her bei der Leichtathletik-Europameisterschaft 2014 in Zürich. 3000 Meter Hindernislauf der Männer. Der Favorit und der Titelverteidiger, der Mahedin Mekishi Benabat, das ist ein schwieriger Name, er läuft ein perfektes Rennen und hat 100 Meter vor dem Ziel einen riesigen Vorsprung. Siegesicher zieht er wie so ein Fußballer nach dem Torjubel sein Trikot aus und läuft mit nacktem Oberkörper und seinem Trikot zwischen den Zähnen jubelnd über die Ziellinie. Doch die Kampfrichter, die werten dieses Verhalten als arrogante Überheblichkeit. Sie disqualifizieren ihn wegen unsportlichem Verhalten. Da gibt es extra ein Gesetz, einen Kodex, der das verbietet. Auch am Ende einfach langsamer zu laufen, wird verboten. Schon in den Jahren davor war er durch sein arrogantes Verhalten negativ aufgefallen. Und jetzt brachte ihn sein Hochmut zu Fall. Bereits im Alten Testament finden sich zahlreiche Textstellen, in denen vor dem Hochmut gewarnt wird. Der bekannteste Satz steht in Kapitel 16, bei den Sprüchen von Salomo. Der Stolze wird gestürzt, der Hochmut kommt vor dem Fall. Der Salomo war kein Sprücheklopfer, er war ein kluger Mann, der mit göttlicher Weisheit gesegnet war und die wichtigen Dinge im Leben gut auf den Punkt bringen konnte. Wir hören mal, was er uns Menschen aus der Sicht Gottes zum Thema Hochmut zu sagen hat. Ihr könnt es mitlesen. Ausgewählte Verse aus Sprüche Kapitel 16. Der Mensch denkt über vieles nach und macht seine Pläne, das letzte Wort aber hat Gott. Der Mensch hält sein Handeln für richtig, aber Gott prüft die Motive. Vertraue daher Gott deine Pläne an. Er wird dir Gelingen schenken. Gott verabscheut die Hochmütigen. Du kannst sicher sein, keiner entkommt seiner gerechten Strafe. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Der Stolze wird gestürzt, denn Hochmut kommt vor dem Fall. Wer auf Gottes Wort hört, lebt erfolgreich, und wer dem Herrn vertraut, der findet Glück. Stolz und Hochmut führen am Ende nicht zu Gott. Hochmut ist daher eine Sünde, weil sie wie jede Sünde uns von Gott trennt. Der Hochmütige lässt sich nicht sagen. Er lässt sich nur ungern etwas vorschreiben. Der Hochmütige will sein eigener Herr sein. Und daher wendet sich Gott von dem Hochmütigen ab. Denn Gott will ja eigentlich der Herr sein, aller Menschen. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen begegnet er mit Gnade. So heißt es in der bekannteren Luther-Übersetzung. Für Salomo ist jeder Mensch hochmütig, der sein Leben ohne Gott plant, haben wir hier gerade gelesen. Tragischerweise hat er Salomo selbst nicht auf seine eigenen Warnungen gehört. Und am Ende seines frommen, glücklichen und erfolgreichen Lebens hat er all das, was Gott ihm geschenkt hat, verspielt. Das ist nicht nur tragisch, das ist sogar ganz typisch. auch wir wissen doch ganz im Grunde, was gut und was richtig ist. Und leben doch oft ganz anders. Hochmut ist eine Sünde, die vor jeder Tür lauert. Vor allem aber vor der Tür der Frommen. Denn der Teufel, der wartet geradezu nur darauf, uns Christen irgendwo eine Falle zu stellen. Indem er uns zum Beispiel auch stolz und hochmütig werden lässt. Was können wir jetzt dagegen tun? Wie können wir uns schützen? Salomo gibt am Ende die Richtung an. Demütig sein. Und auf die alten und immer noch gültigen Worte Gottes zu hören. Und genau das wollen wir auch tun. Heute und auch bei den nächsten vier Gottesdiensten. Und wir beginnen heute zu diesem Thema mit einem Predigttext aus Lukas 18, Verse 9 bis 14. Jesus erzählt ein Gleichnis. Und er hatte dabei ganz besonders die Frommen im Blick, die hochmütig und selbstgerecht sind und die auf die anderen herabsehen. Wir lesen, was Jesus erzählt. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer ganz da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allem meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zöllner dagegen blieb verlegen am Eingang stehen. Er wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er, Gott vergib mir, denn ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Zöllner ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Zwei Menschen bilden die Hauptperson dieser Erzählung, ein Pharisäer und ein Zöllner. Sie bilden die Gegensätze der damaligen jüdischen Gesellschaft ab. Die Pharisäer waren ein Vorbild für ein gesetzestreues Leben. Sie hielten sich für ganz besonders vorbildlich. So soll man als Frommer leben. So wie die Zuhörer dieser Geschichte. Der Zöllner hingegen ist das Sinnbild des Ungerechten. Sie waren vom ganzen Volk Israel verachtet, weil sie im Dienst der römischen Besatzungsmacht standen. Und zudem der Umgang mit dem vielen Geld etliche dieser Zöllner in Versuchung führte und sie habsüchtig und auch korrupt werden ließ. Jesus liebt es, solche Gegensätze einander gegenüberzustellen. Beide gehen hinauf zum Tempel, um zu beten. Im Stillen empören sich die Pharisäer über diesen Zöllner. Wie kann dieser es überhaupt nur wagen, in den heiligen Tempel zu treten? Was wird wohl mit diesem Zöllner gleich geschehen? Wird ihn das Gericht Gottes im Tempel treffen? Gespannt hören sie der Geschichte von Jesus zu. Nun hören wir zuerst, wie dieser Pharisäer betet. Selbstsicher stand er dort und betete, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher. Und schon gar nicht wie der dahin, dieser Zolleinnehmer. Wie recht hat dieser Pharisäer, denken sich jetzt wohl die Zuhörer. Mit Bewunderung bestaunen sie den Pharisäer, sie identifizieren sich mit ihm. Sie nicken hoch erfreut und freuen sich auch, dass er diesen sündigen Zöllner ins rechte Licht rückt. Wir können uns glücklich schätzen, denken sie, dass wir nicht zu diesem Abschaum der Menschheit gehören. Was hat der Pharisäer doch für einen klaren Blick für die Wahrheit? So denken die Zuhörer. Das Gebet ist aber noch nicht zu Ende. Er sagt, ich faste zweimal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil der Woche. Was für ein Genuss für die Zuhörer. Der Pharisäer macht nicht nur fromme Sprüche, er kann auch fromme, gute Taten vorweisen. Er fastet sogar zweimal die Woche, obwohl das Gesetz sich mit einmal zufrieden gibt. Und es fordert auch den Zehnten. Und genau das nimmt er sogar oben hinaus. Die Zuhörer freuen sich, da auch sie doch zu dieser vorbildlichen Gruppe der Pharisäer gehören.
dann erzählt Jesus weiter. Der Zöllner blieb verlegen am Eingang stehen, er wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betet er: Gott, vergib mir, denn ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Zumindest ist sich dieser Zöllner darüber im Klaren, dass er im Tempel wohl vielleicht am falschen Platz ist. Das denken sich die Zuhörer. Er stellt sich abseits, nach hinten. Er wagt es kaum aufzublicken. Ach, wie ist dieser Zöllner doch zu bedauern. Die Pharisäer, die bedauern ihn aber nicht. Sie verachten ihn. Ich will mal versuchen, diese verächtlichen Gedanken der Pharisäer zu lesen. Was will denn der? Kommt in den Tempel und meint, mit so einem Brustschlag sich vor Gott rechtfertigen zu können? Dabei hat er doch nichts, aber auch gar nichts zu bieten. Keine frommen Leistungen. Von solchen heruntergekommenen Sündern kann man ja aber auch gar nichts erwarten. Wie können wir doch froh sein, dass wir nicht zu diesen Gestalten gehören? Wie schön klingt diese Erzählung von Jesus für diese Zuhörer, zumindest bis hierher. Sie können sich so richtig in der Person des Pharisäers einfühlen, ihre eigene Überzeugung und auch Überheblichkeit wird hier wunderbar gelingen. Doch dann rüttelt Jesus seine Zuhörer, ja, sehr unsanft aus ihrem hochmütigen Schlaf der Selbstgerechtigkeit. Denn am Ende dieser Geschichte sagt Jesus, dieser Zöllner ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener Pharisäer. Die Zuhörer bestaunen immer noch den gerechten Pharisäer und damit sich selber. Sie haben sofort entschieden, dass dieser Pharisäer unbestritten der Gerechte hier im Tempel ist. Und auch als Gerechter diesen Tempel verlassen wird. Und der Zöllner ist doch der Sünder. Und er wird es auch bleiben, auch wenn er gleich aus dem Tempel wieder rausgeht. Doch Jesus hat ihre Gedanken durchschaut. Und er zerschmettert diese Selbstgerechtigkeit. Er sagt, ihr könnt euch sicher sein. Ihr könnt euch wirklich sicher sein. Das sagt der Sohn des lebendigen Gottes. Dieser Zöllner ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Was für ein Schock. Das hätten sie jetzt nun wirklich absolut nicht erwartet. Das ist doch die Höhe. Der Zöllner soll gerechter sein als der Pharisäer. Das stellt ihre ganze Theologie auf den Kopf. Und Jesus erklärt ihnen auch, warum der Zöllner gerechter ist als der Pharisäer. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Soweit so gut. Wo sind wir in dieser Geschichte? Auch bei uns gibt es doch diese Gegensätze zwischen den Oberfrommen und den anderen. Dieser Pharisäer stand da und betete in seinem Herzen. Das tut jeder religiöse Mensch. Auch jeder hochmütige religiöse Mensch. Er betet sogar durchaus viel und gern. Das kann in der Natur sein, das kann irgendwo sein, wo er sich Gott besonders nahe fühlt. Kann auch in der Kirche sein, noch abends, bevor es ins Bett geht. Unter Umständen erlebt er sogar, wie seine Gebete erhört werden. Auch das ist gar kein Zufall. Der souveräne und allmächtige Gott erhört viele Gebete. Auch von Menschen, die ihn eigentlich gar nicht wirklich kennen und die seinen Sohn Jesus gar nicht nachfolgen. Wenn also ein Gebetswunsch in Erfüllung geht, dann bedeutet das noch nicht, dass der Beter ein gläubiger Christ sein muss. Christ wird man nur durch Christus, durch die Christus-Nachfolge. Das heißt, indem jemand Jesus Christus ganz bewusst in seinem Leben nachfolgt und ihm erlaubt, die Herrschaft über seinem Leben zu haben. Alles andere ist unverbindliche Religiosität. Allein die Tatsache, dass ein Mensch so gut betet, sagt also noch nichts über seinen Glauben. Erst an dem, was jemand betet, wird deutlich, wo er steht und was er glaubt. Und diesen wichtigen Unterschied zwischen der toten Religion und dem lebendigen Glauben, um das aufzuzeigen, erzählt Jesus genau diese Geschichte. Der Pharisäer Er kennt viele Gebete, doch ein Gebet ist ihm offenbar unbekannt. Er hat es vielleicht sogar noch gar nicht so wirklich gehört. Denn Menschen wie dieser Zöllner, die so beten, das haben wir gerade gelesen, die stehen weit hinten, weit weg von ihm, weit weg von den Frommen. Und er betet mit Sicherheit auch nur leise und sehr demütig. Der Sünder kennt vielleicht lange nicht so viele Gebete wie die Frommen, aber er kennt das wichtigste Gebet. Und das betet er mit einem reuigen Herzen. Gott sei mir Sünder gnädig. Oder mit anderen Worten, wie es hier steht, Gott vergib mir, denn ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Und ich habe daher keine andere Möglichkeit, als das vor dir auszubreiten. Ich habe auch keinen anderen Ort, wo ich mit meiner Schuld hingehen könnte, als zu dir, zu meinem Gott. Ein solches Gebet scheint der Pharisäer weder zu kennen noch zu brauchen. Denn in seinem tiefsten Wesen ist er selbstgerecht. Er will andere und auch Gott mit seiner frommen Leistung überzeugen und beeindrucken. Religion lebt immer vom eigenen Tun. Der Pharisäer zählt vor Gott seine frommen Taten auf. Ich bete, ich faste, ich opfere. Jemand hat mal gesagt, Religion kennt nur drei Buchstaben. Tun. Darum werden den Menschen in allen Religionen immer wieder steile Treppen gezeigt. Der Mensch muss sich anstrengen, Gebote und Vorschriften erfüllen, fromme Leistungen erbringen. Da habe ich kürzlich mit einem jungen Mann unterhalten. Er sagte, im Grunde ist doch egal, ob jemand Christ oder Muslim oder Hindu ist, alle beten doch den gleichen Gott an. Ich habe ihm da erstmal widersprochen. Ich habe ihm dann versucht, die Unterschiede aufzuzeigen. In allen Religionen wird das Tun des Menschen stark betont. Und auch eingefordert. Aber in der Bibel lesen wir, was wirklich Evangelium heißt. Frohe Botschaft. Ich muss es nicht. Ich kann es aber auch nicht. Wir können reinschauen, in welche Religion wir wollen. Im Islam gibt es die Gebetszeiten, das öffentliche Glaubensbekenntnis, die Pilgerreise nach Mekka, Fasten im Ramadan, das Almosengeben. Mit all dem versucht jemand, seine Ernsthaftigkeit des Glaubens auch zu zeigen. Aber damit steht er immer auch schnell in der Gefahr, andere, die das aber nicht tun, abzuwerten. Nicht ohne Worte. Aber doch in seinem Herzen zu denken, warum macht er das eigentlich? Aber es gibt es auch mit uns Frauen. Warum geht der mit uns? Ja, warum betet der mit? Und ganz schnell sind wir dabei, uns über andere zu erheben. Doch Jesus deckt hier klar auf, dass keine noch so fromme Leistung des Menschen ausreicht, um vor Gott gerecht dazustehen. Wir bleiben Sünder und wir brauchen Vergebung. Diese nüchterne und doch frohe Botschaft in diesem Text, die gilt aber auch gerade den frommen Pharisäern. Es gilt nicht nur ihnen damals, sondern auch uns heute. Allen, die sich so sehr abmühen, gilt die frohe Botschaft. Du wirst es nicht schaffen, aber du brauchst es auch. Denn alles, was dich gerecht macht, das hat Gott für dich schon längst getan. Dort am Kreuz. Jesus ist dort am Kreuz für deine und meine Schuld gestorben. In Jesus ruft Gott uns vom Kreuz her zu. Es ist vollbracht. Es ist getan. Niemand kann sich den Himmel verdienen. Der Himmel, diese ewige Gemeinschaft mit Gott, die ist und bleibt ein unverdientes Geschenk. Was Gott aber jedem, auch jedem von uns anbietet, der von seinem selbstgerechten Weg umkehrt und der erkennt, dass er vor Gott ein Sünder ist, der nichts zu bringen hat als einen riesigen Berg voller Schuld. In den Himmel kommt also nur, wer so betet wie der Zöllner. Herr, sei mir Sünder gnädig. Also nochmal, ich habe es euch hier draufgeschrieben, Religion lebt immer vom Tun des Menschen. Der Glaube lebt jedoch von dem, was Gott in Jesus für uns getan hat. Und das Evangelium ist die gute Nachricht, Jesus liebt den Sünder. Er erlöst ihn, er rechtfertigt ihn. Das stellt Jesus am Ende dieses Gleichnisses auch ganz klar heraus. Ich sage euch, dieser Zöllner ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Für den Pharisäer und uns alle gilt, Hochmut kommt vor dem Fall. Wo stehen wir? Wo stehst du? Ich komme zum Schluss nochmal auf unsere Karikatur zurück. Und auf die Frage, ja, was hilft denn gegen Hochmut? Ein demütiger Blick. Ein Blick, der nicht abgehoben ist, sondern nach unten gerichtet ist. Das würde diesem Mann jetzt in dem Moment sicher helfen. Es wäre aber auch eine Hilfe, wenn die zwei anderen, die so ein bisschen abseits stehen, sich von ihm abwenden. Ja, wenn die sich ihm zuwenden würden, ihn warnen würden vor dem bevorstehenden Absturz und sich nicht wegdrehen und vielleicht schadenfroh sich freuen über das, was jetzt vielleicht gerade passiert. Allen würde es also helfen, sich gegeneinander, sich gegenseitig zuzuwenden. Und Jesus hat genau das getan, indem er nämlich diesen Hochmütigen nicht einfach in ihr Unheil rennen lässt, sondern ihnen diese Geschichte weitergibt. Aus Liebe, aus Fürsorge. Ihm ist es ein Anliegen, keinen Menschen verloren zu gehen. Zu diesem schönen Bild gibt es auch noch ein passendes und ein sehr lehrreiches Gedicht, das ich euch zum Schluss gerne noch weitergeben möchte. Ihr dürft es auch mitnehmen, vielleicht könnt ihr es auch irgendwo mal noch gebrauchen oder weitergeben. Da heißt es, ein Christ erzählt sich zu den Frommen, ein Mensch, der Christus kennt und ehrt, hält selbst die Pfarrer für verkommen, der Wahrheit fern und nicht bekehrt. Er selber sitzt zu Jesu Rechten, zumindest bildet er sich's ein, und schaut hernieder auf die Schlechten. Gottlob, er darf bei Christus sein. Er ist kein Frevler, Übeltäter, kein gottvergessener Atheist, Verleugner und des Herrn Verräter. Gott sei's gedankt, er ist ein Christ. So trägt er gern, man kann es verstehen, die fromme Nase hoch im Wind und neigt dazu zu übersehen, dass alle Menschen Sünder sind. Ein zweiter Christ, ganz anderer Sorte, gibt zu, er ist kein Glaubensheld. Er kennt nur wenig Bibelworte, ist Kind der Sünde und der Welt. Was hat er alles schon gelogen, wie quält ihn manche Schändlichkeit. Er hat verletzt, bedrückt, betrogen, wie ist ihm alles herzlich leid. So ist er also zugegeben, gerade einer, den der andere meint, dass seinen frommen Nase heben und der Verachtung würdig scheint. Doch darf der zweite Christ sich sagen, dass Jesus gerade solche liebt, die schweren ihren Sünden tragen und gerade denen Schuld vergibt. Dem Frommen ist noch vorzulegen, ob Hochmut wohl für Christus wirkt, ja ob nicht seines Hochmuts wegen der Glaube vieler Menschen stirbt. Dieses Gedicht endet mit der guten Frage, der auch wir uns nicht entziehen sollten. Kann es sein, dass mein Hochmut andere davon abhält, Christen zu werden oder Christen zu bleiben? Ich war in der letzten Woche als Handwerker wieder unterwegs bei einem Mann, den ich vorher gar nicht kannte, über Bekannte ist, der einen Auftrag zu mir gekommen hat. Und ich habe ihm dann erzählt, dass ich Pastor bin im Nebenberuf. Er hat dann erzählt, er ist schon Rentner und hat auch noch zwei Berufe, die er nebenher so macht. Und wo ich erzähle, dass ich Pastor bin, dann habe ich gesagt, ja, er sei nicht froh, er sei Atheist. Ich sage, das hindert nicht dran, einmal bei uns vorbeizukommen. Ich lade ihn gern ein, auf einmal hier in den Gottesdienst kommen. Und dann hat er gesagt, ja, weißt du, was mein Problem ist? Nicht dieser Gott da oben, sondern sein Bodenpersonal. Und das sind wir. Deswegen ist das auch eine Herausforderung an uns. Anderen nicht im Weg zu stehen mit der Art, wie wir leben und glauben. Ich wünsche mir, dass wir zu echten Nachfolgern Jesu werden und andere auf ihrem Weg, Jesus nachzufolgen, helfen und ihnen nicht mit unserem Hochmut auch noch im Wege stehen. Möge uns da Gott zu helfen und auch das Gehörte von heute dazu beitragen. Ich möchte reden mit uns. Herr Jesus, wir danken dir für deine klaren Worte in diesem schönen Morgen. Danke, dass du uns helfen willst, den Hochmut und alles fromme Tun abzulegen. Verwandle unseren Hochmut in Demut. Befreie uns von der Last unserer Schuld und mach uns frei, dir fröhlich nachzufolgen.
und demütig dir und unseren Mitmenschen zu dienen. Wir bitten dich für alle, die in unserem Land in der Zukunft die Verantwortung tragen werden. Gib du ihnen die nötige Weisheit für ihre Entscheidungen, dass sie erkennen, dass dein Wort Orientierung und Hilfe sein soll. Wir bitten dich auch für uns als Gemeinschaft, dass wir unserem Auftrag, deine Botschaft weiterzutragen, auch in gerechter Weise nachkommen. Wir bitten dich es auch für alle, die heute Morgen nicht hier sein konnten, weil sie krank sind, schwach sind oder verhindert waren. Lass sie spüren, dass wir im Gebet an sie denken. Und alles, was wir sonst noch zu bitten haben, das schließen wir ein in das Gebet, das uns Jesus selber gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Darf das Musikteam wieder nach vorne kommen und mit uns nochmal singen.